Es ist ein kalter Februartag im Jahr 1954 in Worms. In einer kleinen Wohnung sitzt Annie Hamann am Küchentisch. Annie ist 30 Jahre alt, Kriegerwitwe. Eine Frau, die versucht, sich in den schweren Jahren nach dem Krieg irgendwie ein normales Leben aufzubauen. Gerade hat sie endlich ein bisschen Ruhe für sich, denn ihre 9-jährige Tochter ist draußen zum Spielen.
Vor ihr steht eine Schachtel mit nur noch einer Praline drin. Ein Geschenk, das tags zuvor ihre beste Freundin Christa zum Kaffeebesuch mitgebracht hat. 5 kleine Schokoladenpilze mit Likörfüllung hatte Christa gestern an alle im Haus selbst verteilt.
Eine Praline für Annie, eine für ihren Bruder Walter, eine für Annies 9-jährige Tochter, eine für Eva, Annies Mutter, und eine hatte Christa selbst gegessen. Beim Gedanken an die gestrige Leckerei läuft ihr das Wasser im Mund zusammen und sie kann nicht verstehen, warum ihre Mutter ihre Praline nicht gegessen hatte, obwohl ihre Freundin Christa ihr diese extra mehrfach hingehalten hatte.
Aber Annies Mutter Eva hatte einfach keine Lust auf Süßes und stellte die Praline zunächst in den Kühlschrank. Für später. Doch irgendwann holt Annie die Schachtel wieder heraus. Sie nimmt den Schokoladenpilz, der für ihre Mutter gedacht war, und beißt genüsslich hinein. Ein Bissen. Dann plötzlich dieser bittere Geschmack. Die Praline schmeckt zu bitter und irgendwie metallisch.
Annie verzieht das Gesicht und spuckt einen Teil der Praline angeekelt auf den Küchenboden. Der kleine weiße Spitz der Familie läuft sofort herbei und frisst die Reste. Zunächst passiert scheinbar gar nichts. Dann beginnt Annie plötzlich zu taumeln. Ihr Blick wird starr. Sie greift panisch nach dem Tisch. Ich kann nichts mehr sehen, soll sie noch zu ihrer herbeieilenden Mutter gesagt haben. Wenige Sekunden später verkrampft sich ihr ganzer Körper. Ihre Mutter schreit nach Hilfe.
Die Nachbarn hören das Poltern. Annie ringt nach Luft und mitten in diesem Chaos bemerkt plötzlich jemand den Hund. Auch er liegt regungslos am Boden. Als der Arzt eintrifft, ist Annie Hamann tot. Eine junge Frau stirbt innerhalb weniger Minuten nach dem Verzehr einer einzigen Praline.
Und niemand in dieser kleinen Nachkriegssiedlung ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Todesfall eine der spektakulärsten Giftmordserien Deutschlands ans Licht bringen wird. Und damit hallo zu Mord in Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Heute sprechen wir über Christa Lehmann, die Frau, die später als Gifthexe von Worms bekannt werden sollte. Eine Frau, die ihre Opfer mit dem Pflanzenschutzmittel E605 vergiftete und damit deutsche Kriminalgeschichte schrieb.
Aber hinter dieser Geschichte steckt weit mehr als nur ein Giftmord. Es geht um Nachkriegsdeutschland, um Gewalt, um Alkohol, um Armut und um eine Frau, die sich irgendwann entschieden hat, Menschen aus dem Weg zu räumen, statt ihr Leben zu verändern.
Bleiben wir zunächst bei diesem Abend im Februar 1954. Die Polizei wird sofort misstrauisch, nicht nur wegen der heftigen Krämpfe von Annie Hamann, sondern vor allem wegen des toten Hundes. Denn Tiere sterben nicht einfach zufällig zur selben Zeit wie ihre Besitzerin.
Der Arzt alarmiert die Ermittler. Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin nach Mainz gebracht. Dort beginnt eine fieberhafte Suche nach einem Giftstoff. Und das ist damals gar nicht so einfach, denn die Wirkung erinnert zunächst an Strychnin oder Blausäure. Doch keines der bekannten Gifte kann nachgewiesen werden.
Bis Professor Kurt Wagner auf eine Idee kommt. Er untersucht den Mageninhalt auf ein damals noch relativ neues Pflanzenschutzmittel, E605. Es wurde gegen Schädlinge eingesetzt, in Gärten, in der Landwirtschaft oder rund ums Haus. Man konnte es in Drogerien einfach so kaufen. Viele Menschen wussten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie extrem tödlich das Mittel war. Ein hochgefährliches Nervengift. Die Wirkung ist brutal. Das Gift blockiert das Nervensystem, die Muskeln verkrampfen, die Opfer ersticken bei vollem Bewusstsein.
Und plötzlich ergibt alles Sinn. Die Polizei beginnt, das Umfeld von Annie Hamann zu überprüfen. Wer hatte Kontakt zu ihr? Wer brachte die Pralinen vorbei? Der Name einer Frau taucht immer wieder auf. Christa Lehmann. Eine Freundin der Familie, oder besser gesagt Annie Hamanns Freundin, mit der sie um die Häuser zog. Annies Mutter Eva war Christa Lehmann ein Dorn im Auge. Sie empfand sie als schlechten Umgang für ihre Tochter. Dennoch bewegen sich die Frauen im selben nachbarschaftlichen Kreis der frühen Nachkriegsjahre. Worms ist damals deutlich kleiner und enger vernetzt als heute. Und deshalb wirkt dieses Geschenk mit den Pralinen zunächst wie eine ganz normale, freundliche Geste.
Nichts an Christa Lehmann erscheint verdächtig. Sie ist 30 Jahre alt, unscheinbar, ruhig. Sie ist Witwe, wie ihre Freundin Annie Hamann. Und genau das macht diesen Fall so verstörend. Denn niemand beschreibt Christa Lehmann damals als Monster. Sie wirkt eher wie eine erschöpfte Frau aus der Nachbarschaft. Freundlich, hilfsbereit, fast unsichtbar. Aber wer war diese Frau wirklich?
Christa Lehmann wird 1923 in Worms als Christa Ambros geboren. Ihre Kindheit ist alles andere als stabil. Ihre Mutter lebt über lange Zeit in einer Heil- und Pflegeanstalt in Alzey. Christa wächst dadurch nahezu ohne mütterliche Nähe auf. Der Vater gilt als hart und wenig liebevoll. Als Christa ihre Mutter einmal besuchen will, soll er sie dafür sogar geschlagen haben. Das sind Erfahrungen, die einen Menschen prägen, vor allem in einer Zeit, in der über Gefühle, Traumata oder psychische Belastungen praktisch gar nicht gesprochen wird.
Schon früh muss Christa arbeiten. Erst in einer Lederwarenfabrik, später bei den Farbwerken Höchst. Dort lernt sie schließlich Karl Franz Lehmann kennen. Die beiden heiraten 1944, mitten im Krieg. Und wie viele Frauen ihrer Generation träumt Christa wahrscheinlich einfach nur von Stabilität, von einem Zuhause, von einem besseren Leben.
Doch genau das bekommt sie nicht. Karl Franz Lehmann ist gesundheitlich angeschlagen. Er leidet unter schweren Magenproblemen und trinkt viel Alkohol. Nach dem Krieg lebt das Paar bei seinen Eltern in Worms. Enge Räume, kaum Geld, dauerhafte Spannungen. Und Karl Franz betrügt seine Frau immer wieder mit anderen Frauen. Die Familie versucht sich mit einem Fliesenlegergeschäft und Schwarzmarkthandel über Wasser zu halten, aber mit der Währungsreform bricht vieles zusammen. Die Streitigkeiten werden heftiger.
Und laut späteren Berichten schlägt ihr Mann sie regelmäßig. Auch mit den Schwiegereltern eskaliert die Situation immer wieder. Man muss sich diese Nachkriegsjahre vorstellen. Zerstörte Städte, Armut, Hunger, Alkoholismus, traumatisierte Männer und überforderte Frauen. Und mitten in diesem Chaos sitzt Christa Lehmann fest. Ja, und irgendwann beginnt sich offenbar etwas in ihr zu verändern.
Später berichten Bekannte, dass Christa oft davon gesprochen habe, endlich ihre Ruhe haben zu wollen. Keine Demütigungen mehr, keine betrunkenen Männer, kein ständiger Streit. Und dann fällt angeblich ein Satz, der fast wie ein düsteres Omen klingt. Ihre Schwiegermutter soll einmal gesagt haben, wenn ich noch jung wäre, ich gebe dem Alten was ins Fressen. Ein Satz, den Christa offenbar nie wieder vergisst.
Am 27. September 1952 stirbt ihr Ehemann Karl Franz Lehmann plötzlich. Innerhalb von nur 30 Minuten heftige Krämpfe. Dann ist er tot. Der Arzt geht damals von einem Durchbruch des Magengeschwürs aus. Das erscheint plausibel. Niemand denkt an Mord. Und genau das macht Gift zu perfide. Es hinterlässt oft keine sichtbaren Spuren.
Vor allem damals nicht. Ein Jahr später stirbt auch der Schwiegervater, Valentin Lehmann. Er fährt mit dem Fahrrad durch Worms, als er plötzlich zusammenbricht. Herzversagen heißt es. Wieder keine Obduktion, wieder keine Fragen. Zwei Tote in derselben Familie und niemand erkennt ein Muster. Bis zu dieser vergifteten Praline im Februar 1954. Die Ermittler beginnen nun tiefer zu graben.
Und plötzlich wirken die früheren Todesfälle überhaupt nicht mehr natürlich. Christa Lehmann wird am 19. Februar 1954 festgenommen. Zunächst schweigt sie. Doch wenige Tage später bricht sie zusammen. Am 23. Februar legt sie ein Geständnis ab. Sie gibt zu, die Praline vergiftet zu haben. Allerdings behauptet sie, das eigentliche Ziel sei gar nicht Annie Hamann gewesen, sondern deren Mutter Eva Ruhr.
Die hatte die Praline jedoch nicht gegessen. Sie stellte sie zur Seite. Und genau das macht diesen Fall so unfassbar tragisch. Annie Hamann starb letztlich nur, weil sie in die falsche Praline biss. Ein Zufall, der zu ihrem Todesurteil wurde. Und damit beginnt einer der größten Giftmordprozesse der Nachkriegszeit. Die Ermittler lassen die Leichen von Karl Franz und Valentin Lehmann exhumieren. Und tatsächlich, in beiden Körpern wird E605 nachgewiesen.
Damit ist klar, Christa Lehmann hat mindestens 3 Menschen vergiftet. Die Presse überschlägt sich. Die junge Bundesrepublik ist schockiert. Zeitungen nennen sie die Gifthexe von Worms oder das E605-Monster. Und man darf dabei nicht vergessen, Deutschland befindet sich in den 50er Jahren noch in einer extrem konservativen Gesellschaft. Eine Frau, die mehrfach mordet, passt überhaupt nicht in das damalige Weltbild. Frauen gelten als fürsorglich, häuslich und angepasst.
Und dann sitzt dort plötzlich eine junge Frau vor Gericht, die ihre Familie vergiftet hat. Das elektrisiert die Öffentlichkeit. Im September 1954 beginnt der Prozess. Die Zuschauer drängen sich in den Gerichtssaal. Reporter aus ganz Deutschland reisen an. Viele wollen dieses Monster sehen. Doch Christa wirkt eher still, fast leer. Nicht wie eine klassische Serienmörderin.
Und genau das beschäftigt die Gutachter. War sie eine berechnende Täterin oder eine Frau, die unter den Umständen ihres Lebens irgendwann zerbrochen ist? Denn wenn man tiefer in ihre Biografie blickt, erkennt man durchaus Muster.
Fehlende Liebe, Gewalt, emotionale Vernachlässigung, ein Leben voller Abhängigkeiten und vermutlich auch tiefe Verbitterung. Ihr Ehemann Karl Franz soll sie nicht nur betrogen, sondern eben auch geschlagen haben. Auch das Verhältnis zum Schwiegervater gilt als schwierig und belastend. Hinzu kommt Eva Ruh, die Mutter ihrer Freundin Annie Hamann, eine ältere Frau aus dem direkten Umfeld, die den Lebensstil der jüngeren Frauen offenbar missbilligte.
Ja, denn Christa und Annie gingen wohl häufiger tanzen, trafen amerikanische Soldaten und versuchten dem tristen Nachkriegsalltag zumindest zeitweise zu entkommen. Und genau das soll Eva Ruh immer wieder kritisiert haben. Aber all das erklärt natürlich noch keinen Mord.
Und genau hier wird dieser Fall psychologisch so interessant. Denn offenbar ging es Christa Lehmann nicht um Geld, nicht um ein großes Erbe, nicht um eine klassische Versicherungsleistung. Es ging wahrscheinlich vielmehr um Kontrolle und um aufgestaute Wut und Demütigungen. Und möglicherweise um den Wunsch, Menschen verschwinden zu lassen, die sie als Belastung empfand.
Vor allem ihr Ehemann und ihr Schwiegervater standen vermutlich für genau das Leben, aus dem sie nie ausbrechen konnte. Aus der Enge, der Abhängigkeit und der Erniedrigung. Und nachdem der erste Mord offenbar unentdeckt blieb, könnte etwas Entscheidendes passiert sein.
Christa bemerkte möglicherweise, dass dieses Gift funktionierte. Dass Menschen starben und niemand Verdacht schöpfte. Genau darin sehen Kriminalpsychologen heute eine mögliche Erklärung für die Eskalation. Es handelt sich nicht um ein einziges großes Motiv, sondern um eine über viele Jahre angestaute Frustration. Die Morde wirken nicht wie Taten aus Leidenschaft, sondern fast wie das stille Beseitigen von Menschen, die Christa Lehmann in ihrem Leben nicht mehr ertragen wollte.
Nach dem ersten Mord hat Christa vermutlich erkannt, dass dieses Gift tötet und gleichzeitig Spuren verwischt. Und danach setzt sie E605 erneut ein. Wir müssen uns nochmal bewusst machen, E605 war zu dieser Zeit relativ neu auf dem Markt, entwickelt in Deutschland eigentlich als Pflanzenschutzmittel.
Erst nach dem Prozess gegen Christa Lehmann wurde den Menschen das käufliche Gift ins Bewusstsein gerückt. Die Medien berichteten wochenlang über das Wormser Gift und schlagartig wurde E605 deutschlandweit bekannt. Mit fatalen Folgen, denn in den Jahren danach wurde das Mittel immer häufiger bei Morden und Suiziden eingesetzt. Erst später begannen die Behörden, das Mittel mit Warnfarben und stechendem Geruch zu versehen, damit Menschen sofort merkten, hier stimmt etwas nicht.
Das Urteil gegen Christa Lehmann fällt am 22. September 1954. 3-mal lebenslänglich. Eine der härtesten Strafen der damaligen Zeit. Im Gerichtssaal sitzt eine Frau, die erst 31 Jahre alt ist und deren Leben nun praktisch beendet scheint. Aber die Geschichte endet dort nicht. Im Gefängnis Neuwied versucht Christa Lehmann mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Sie wirkt depressiv, gebrochen und zunehmend isoliert.
1971 wird sie in ein Frauengefängnis nach Frankfurt verlegt. Und dann geschieht etwas, womit damals kaum jemand gerechnet hätte. Nach insgesamt 23 Jahren Haft kommt Christa Lehmann tatsächlich frei. unter neuer Identität. Sie verschwindet praktisch aus der Öffentlichkeit und genau da wird es interessant, denn viele fragen sich bis heute, was wurde eigentlich aus ihrer Familie? Gab es Nachfahren, Kinder? Öffentlich bekannt ist dazu allerdings nur sehr wenig.
Es gibt Hinweise darauf, dass Christa Lehmann 3 Kinder hatte und eines ihrer Kinder bereits in der frühen Nachkriegszeit gestorben sein soll. Über die beiden anderen Kinder und mögliche weitere Nachfahren existieren jedoch keine gesicherten öffentlichen Informationen. Und vielleicht ist das auch gut so, denn Menschen, die mit solchen Taten familiär verbunden sind, tragen oft eine Last, für die sie überhaupt nichts können.
Ja, die Angehörigen von Tätern geraten häufig komplett in Vergessenheit. Dabei leiden sie oft ein Leben lang unter der öffentlichen Aufmerksamkeit. Vor allem damals, in den 50er Jahren, als Namen und Gesichter in Zeitungen regelrecht ausgeschlachtet wurden. Die Gifthexe von Worms wurde zu einer Art Schreckgespenst der Nachkriegszeit. Aber hinter dieser Schlagzeile stand eben auch ein reales Leben und 3 Tote.
Der Fall Christa Lehmann zeigt außerdem, wie schwer es damals war, psychische Belastung überhaupt zu erkennen oder zu behandeln. Heute würde man vermutlich über Traumafolgestörungen, Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen sprechen. Damals sprach man einfach von einer bösen Frau.
Christa Lehmann gilt inzwischen als eine der bekanntesten Giftmörderinnen Deutschlands. Und trotzdem bleibt eine Frage bis heute offen. War sie eine kaltblütige Serienmörderin? Oder eine Frau, die in den Trümmern ihrer Zeit irgendwann jede moralische Grenze verloren hat?
Wahrscheinlich steckt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Passt auf euch auf und lasst euch trotzdem den Appetit auf eine leckere Süßigkeit nicht verderben.